Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 9. März, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Denn wir haben auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Comeback Laporte. Wohin steuert Barca unter dem alten neuen Präsidenten?
Comeback Federer. Schafft er es zurück zur alten Stärke? Außerdem gibt's wieder unsere Stand-Jetzt-Dreierkette mit den Gewinnern und Verlierern des Tages, mit den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights des heutigen Tages.
Außerdem gibt's natürlich wieder unsere Frage des Tages. Die dreht sich um den, ja, nach den letzten Äußerungen von Jogi Löw sehr wahrscheinlichen Rückkehrer Thomas Müller in die Nationalmannschaft. Soll er ja wieder und vielleicht ja auch mit zur EM. Also das war zumindest Löws Worten irgendwie zu entnehmen.
Und dazu hat sich Klaus Fischer, Fallrückzieher-Legende, in der Abendzeitung geäußert. Da hat er gesagt, an Müllers Stelle würde ich nicht mehr für Deutschland spielen. Ich hätte den Stolz, Nein zu sagen.
Fallrückzieher-Legende passt dann auch irgendwie zu Löw, also zumindest Rückzieher, ne?
Ja, allerdings, ja.
Ja, das sagt jetzt Fischer, der würde Nö sagen. Was sagen wir? Zwei Meinungen. In je 40 Sekunden sollte vielleicht auch Müller wirklich einmal Nö sagen zu Jürgen Löw. Andreas, fang doch mal an.
Nö, finde ich, denn Müller hat selbst gesagt, dass er Lust darauf hat, um den Titel mitzuspielen. Dabei ist dieser Rat, von Fischer auch hinfällig und Müller ist einer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und er drängt sich im Moment mit seiner Form und seinen Leistungen quasi auf. Und wenn man hört, wie viel Herzblut er bei den Bayern an den Tag legt, wie laut er auf dem Platz ist, wie er das Team pusht, dann ist er mehr als wichtig für die DFB 11. Wie das alles gelaufen ist, wie vehement Löw an dieser Entscheidung festhielt und jetzt wieder zurückrudert, das hat alles Geschmäckle. Keine Frage, aber ich finde, das ist kein Anlass für Eitelkeiten dieser Art und Müller würde nie Nein sagen und das finde ich aller Ehren wert. Ich möchte bei der Euro in diesem Jahr, so oft es geht, Tor für Deutschland durch den Spieler mit der Nummer 13, Thomas Müller, in der Arena in München rufen und deshalb sage ich, sag bitte ja, wenn er anruft.
Ja, und ich sag ganz ehrlich, er sollte es einfach so machen, wie Fischer ihm rät. Nach dem Motto, du hast mich abserviert und jetzt, wo dir das Wasser bis zum Hals steht, kommst du wieder an. Also das ist irgendwie so wie mit der Ex, die einem das Herz gebrochen hat. Da sagt man auch eigentlich lieber dann, vergiss es einfach. Also einfach auch mal den Stolz zeigen, den man als Thomas Müller völlig zu Recht auch haben sollte und dann sagen, Jogi, rutsch mir den Buckel runter, löffel das alleine aus, was du dir eingebrockt hast. Du hättest mich die ganze Zeit haben können, jetzt willst du mich dann wieder, weil es auch für dich irgendwie um den Job geht. Klar, geht um die Nationalmannschaft, aber es geht ja nicht um Landesverteidigung oder irgendwelche höheren gesellschaftlich wichtigen Dinge. Es ist ja nur eine EM und ich finde, da darf man auch mal egoistisch sein, ohne dass jemand einem Hochverrat unterstellt. Und mal ganz uneigennützig aus Sicht des FC Bayern würde ich auch sagen, für die wäre es auch besser, wenn Müller statt die EM zu spielen vielleicht lieber ein bisschen Urlaub macht und sich erholt.
Ja, also ist auch nachvollziehbar, was du sagst. Also das ist, dafür ist diese Rubrik eben da. Und wir fragen auch heute wieder, was sagt ihr denn dazu? Wie denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die Nummer 0331 298 5028 0331 298 5028 und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten ein und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt, dann eurem Namen und dann meiner Meinung. Also so könnt ihr das eigentlich machen, finde ich.
Stand jetzt. Aktuell.
Die Mitglieder des FC Barcelona, die haben gewählt und Joan Laporta nach 11 Jahren Pause wieder auf den Präsidentensessel bei den Katalanen gehievt. Und der alte, neue, starke Mann, der hat jetzt einiges zu tun. Der muss nämlich die finanziell prekäre Lage des FC Barcelona dringend verbessern und trotzdem gleichzeitig, trotz der knappen Kassen, einen personellen Umbruch in der Mannschaft hinbekommen. Kann er das schaffen? Das ist die große Frage. Und wir fragen mal zu den Umständen dieser Präsidentenwahl nach bei Alex Troika. Alex ist freier Sportjournalist und Chefredakteur von barcawelt.de und ein Teil des Tiki-Taka-Podcasts. Und das ist ein Podcast über spanischen Fußball. Solltet ihr unbedingt reinhören. Alex, warum haben die Anhänger denn Laporta mit überwältigender Mehrheit gewählt?
Joan Laporta hat die Wahl gewonnen, weil sich der Barcelonismus nach einem starken Mann zurücksehnt. Laporta steht für die erfolgreichste Ära des FC Barcelona in seiner Vereinshistorie. Von 2003 bis 2010 war er bereits Präsident und in dieser Amtszeit verkörperte Barça Stärke, verkörperte natürlich sportlichen Erfolg und das war in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr zu sehen. Es gab einige Skandale unter Bartomeus Führung. Erfolg gab es auch keinen, besonders natürlich in der Champions League, also auf europäischem Parkett enttäuschte Barça, fing sich da einige Klatschen ein. Dementsprechend ja, hatte der Verein auf vielen Ebenen kein gutes Bild abgegeben in den letzten Jahren und man sehnte sich eindeutig zurück nach einem starken Mann, nach einem Mann mit Charisma, nach einem Mann mit Führungsstärke, der eben den Verein zurück zu alter Glorie führen wird. Für all das steht Joan Laporta, all das verkörpert er und an all das erinnert er die Fans des FC Barcelona. Dementsprechend hat er die Wahl meiner Meinung nach gewonnen, einfach weil er Joan Laporta ist, first and foremost, und eben weil er klare Ansagen macht, auch wenn inhaltlich die Ansagen ehrlich gesagt alles andere als klar waren. Seine Pläne hat er nie wirklich verdeutlicht, das muss man auch sagen. Also inhaltlich hat er in all den Debatten oder in all seinen Interviews während des Wahlkampfs überhaupt nicht überzeugt. Um ehrlich zu sein, hat er sich sogar ja nie in die Karten wirklich schauen lassen. Bis vor wenigen Tagen vor der Wahl, ich glaube letzten Donnerstag müsste es gewesen sein, hat er selbst sein Team noch nicht mal verkündet und auch da keine klaren Positionen. Also wer sein Sportchef wird, wer sein Sportdirektor wird, wer ja bestimmte Führungspositionen im Verein innehaben wird, das weiß man bis heute noch nicht wirklich. Auch inhaltlich seine Pläne sind sehr, sehr vage immer gewesen. Er machte da keine klaren Angaben, aber er überzeugte die Fans, die Mitglieder einfach ja dadurch, dass er immer wieder daran appellierte, dass Barça zurück zu alter Stärke kommen wird, dass er Barça zurückführen möchte in die glorreiche Zeit, dass er der Verein wieder jemand sein muss, der Respekt ausstrahlt, dass Barça, ja, damit meint er sicherlich auch vor allem im internationalen Vergleich, wo Barça ja einige heftige Klatschen hinnehmen musste und dass er ja diesen Verein auch bevorstehen wird als starker Mann, als erfolgreicher Leader und als ja, Machtmensch fast schon, der eben für die berühmten Erfolge steht der Vergangenheit.
Und was bedeutet seine Wahl jetzt aus deiner Sicht für die Zukunft von Barça? Was muss er jetzt schaffen? Was hat er jetzt alles zu bearbeiten?
Was die Zukunft anbelangt, muss man natürlich jetzt gucken. Er hat einen sehr, sehr schweren Job natürlich. Der Generationenwechsel steht bevor. Der Umbruch in der Mannschaft, der wurde ja diesen Sommer bereits angestoßen. Da gibt es jetzt einige interessante Spieler, die nachkommen. Junge Spieler, Pedri, Dest, Ansu Fati etc. etc. Also da gab es schon einen Umbruch, den muss er natürlich weiter fortführen. Natürlich vor allem mit Blick auf die prekäre, um nicht zu sagen desaströse wirtschaftliche Situation im Verein. Barça hat 1 Milliarde Euro Schulden. Dazu kommt natürlich, dass Messi womöglich den Verein verlassen wird. Also auch da gibt es einige Probleme wirtschaftlicher Natur, finanzieller Natur, die er unter einen Hut bekommen wird. Man muss gucken, welche kann er Messi halten. Das ist natürlich der große Wunsch, nicht nur des Vereins und nicht nur der Fans, sondern tatsächlich auch Laportas großer Wunsch. Also die eine Sache, die er immer wieder klar während des Wahlkampfs ausgesprochen hat, ist tatsächlich, er möchte mit Lionel Messi den Vertrag verlängern. Das ist so seine erste Amtshandlung mehr oder minder. Und wie er das angeht, ob der Verein das finanziell stemmen kann, wie der Verein ja aus dieser prekären, schlimmen finanziellen Situation rauskommen wird, das werden die nächsten Wochen und Monaten zeigen und das wird die große, große Aufgabe des neuen, alten Präsidenten Joan Laporta werden.
Da hat er also einiges zu tun. Wir haben ihn dabei natürlich im Blick. Danke an Alex Troika, freier Sportjournalist, Chefredakteur von barcawelt.de und Teil des Tiki-Taka-Podcasts.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir sagen es euch, hier ist die Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist der FC Bayern München Basketball, denn der bekommt offenbar bald ein dauerhaftes Startrecht in der Euroleague. Grundsätzlich qualifiziert sich ja sportlich eigentlich erstmal nur das Meisterteam für die höchste europäische Spielklasse des Basketballs, aber es gibt ja auch Teams, die durch eine A-Lizenz ungeachtet ihres Abschneidens in der heimischen Liga dann auch in der Euroleague starten dürfen und durch diesen Schritt will die Liga eigentlich ihre Stabilität erhöhen und jetzt rücken die Bayern in den erlauchten Kreis von dann 13 Teams vor. Ein Team aus Frankreich kommt auch noch mit dazu. Außerdem wird Alba Berlin, so scheint es, eine Wildcard für die nächste Zeit kriegen. Also final abgesegnet wird das alles in den nächsten Wochen. Aber aus Sicht des deutschen Basketballs ist so ein Dauerstartrecht natürlich erstmal top.
Unser Flop des Tages sind unsere beiden Tennisfrauen Angelique Kerber und Laura Siegemund. Denn die müssen nach der ersten Runde in Dubai schon wieder die Koffer packen. Das heißt, eine muss die Koffer packen, die andere muss sich dann jetzt noch ein kleines bisschen gedulden und die ist noch im Wettbewerb, komme ich gleich noch zu. Kerber unterlag der Französin Caroline Garcia nach insgesamt einer sehr enttäuschenden Vorstellung mit 38 Fehlern ohne Not in drei Sätzen und Siegemund hatte gegen Anastasia Potapova keine Chance. Allerdings jetzt die Einschränkung, weshalb sie die Koffer nicht packen muss. Immerhin ist sie im Doppel noch mit dabei, aber insgesamt ist diese Vorstellung insgesamt dann eben doch eher ein Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Ja, wir sagen Happy Birthday allen, die heute Geburtstag haben und haben stellvertretend wieder ein paar besondere, ja besonders sportliche Geburtstagskinder herausgepickt.
Ja, zum Beispiel die US-Schachlegende Bobby Fischer, der hatte ja 1972 das Match des Jahrhunderts gegen Boris Spassky für sich entschieden. Der würde heute 78 werden, wäre er nicht 2008 gestorben als Mensch mit komplett wirren Ansichten. Der lobte die Anschläge vom 11. September, leugnete den Holocaust und Hitler als Great Guy, also ganz, ganz schön verstrahlt, der Typ.
Uiuiuiui. Naja, also verstrahlt sind die nächsten Jungs nicht. Sie sind große Sportlegenden, muss man sagen. Und diverse Fußballlegenden haben heute ebenfalls Geburtstag. Also Jan Furtok zum Beispiel, der polnische Ex-HSV-Stürmer, der wird heute 59. Herbert Fandl, der Konzertpianist aus Kielburg, Ex-Schiedsrichter, wird 57. Juri Djokajew, französischer Weltmeister und Europameister, der wird 53. Und der Römerkai hat Geburtstag. Der Ex-Stürmer des FC Bayern München, der wird 46.
Ja, und bei Römer braucht man eigentlich Wärme, aber wir gehen in den Schnee, denn auch eine Skilegende hat heute Grund zu feiern. 37 Jahre jung wird heute Julia Mancuso, vierfache Medaillengewinner bei Olympischen Spielen aus den USA. Mehr Medaillen hat in der Geschichte keine US-Skirennläuferin bisher Stand jetzt gewinnen können.
Und natürlich sagen wir auch alles, alles Liebe und Gute allen anderen Geburtstagskindern, ob sie sportlich sind, ob sie nicht so sportlich sind. Wir wünschen uns, dass ihr heute einen tollen Tag habt und euch feiern lasst. Happy Birthday.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches an einem 9. März in der Geschichte? Na, wir erzählen es euch jetzt.
Heute vor 113 Jahren, da gründeten verärgerte Mitglieder des Milan Cricket and Football Club wütend den FC Internazionale Milano. Hintergrund bei Milan, da waren nur Italiener spielberechtigt. Inter sollte dagegen Offenheit für Spieler aller Nationalitäten demonstrieren. Tja, und damit schufen sie einen der besten Vereine, den Italien je gesehen hat, sage ich jetzt mal ganz, ganz wertfrei.
Ja, ach, das stimmt, du bist Inter-Fan und im Moment sind sie ja in der Serie A auch auf 1. Da hängt doch deine Welt eigentlich voller Geigen, muss man sagen, ne?
Ich finde es ganz gut, sagen wir es so.
Ja, du, ich bin da völlig bei dir. Mein Cousin ist großer Inter-Mailand-Fan. Ich habe große Sympathien für dieses Team. Alleine aus finanziellen
Gründen. Aus finanziellen Gründen. Du bist beteiligt, nein, oder?
Leider nicht, nein. Familiärem Hintergrund, ja. Also, gucken wir mal weiter auf die Geburtstag, auf das, was in der Sportgeschichte passierte. Der zweifache US-Olympiasieger über die 110 Meter Hürden, Roger Kingdom, stellte heute vor 32 Jahren einen neuen Weltrekord über 60 Meter Hürden auf. Er lief diese Strecke in 7,36 Sekunden.
Ja, da habe ich früher die, weiß ich gar nicht, wann ich mal so schnell war. Ich glaube, so schnell war ich nie.
Über 20 Meter hast du 7,36
ja, vielleicht. Gebraucht, oder? Na, 50, aber ohne Hürden und ach, keine Ahnung. Nee, so 7,8 oder 7,7 habe ich da mal gelaufen. Aber das ist, glaube ich, 30 Jahre her.
Oh, das ist ja noch gar nicht so lange her. Das bist ja heute noch
fit. Ähnlich wie bei Roger Kingdom.
Also vermutlich zu Mülleimer bist du, läufst du schneller.
Ja, ja, das ist definitiv. Der steht hier gleich daneben, brauche ich gar nicht laufen.
Aber du, der Roger Kingdom, der ist mittlerweile immer noch ziemlich gut im Geschäft. Ne?
Oh ja, der ist Coach für Kraft und Ausdauer bei den Tampa Bay Buccaneers und damit ja auch dann Super Bowl Champ.
Also einen Ring hat er, ne? Das ist immer super. Gab es beim Hürdenlaufen nicht, jetzt hat er zumindest einen dicken, fetten Klunker am Finger.
Stand jetzt Top-Thema.
Vor 13 Monaten hatte Roger Federer seinen letzten Auftritt auf der ATP-Tour. Danach kamen die Corona-Pandemie-Zwangspause und zwei Knieoperationen. Doch das alles hat den Ehrgeiz von Federer nicht bremsen können. Der Schweizer ist zurück und wird diese Woche in Doha am Mittwoch sein lang erwartetes Comeback geben. Und das mit mittlerweile 39 Jahren. Warum tut er sich das eigentlich überhaupt noch an? Eine der vielen Fragen, die Federer bei der Pressekonferenz in Doha zum Comeback beantworten musste, unser Partner der Sportinformationsdienst SID, hat uns die Töne von der PK zur Verfügung gestellt.
I just feel like the story is not over yet, you know. I don't know how to explain. It's not like for one particular reason why I wanted to keep on playing tennis, other than I enjoy playing tennis. I enjoy being on the road. I would like to get that high again of playing against the best players, playing in the biggest tournaments, winning them hopefully, and being in the conversation, you know. And hopefully I'll play long enough to see full crowds again. That would be a nice thing as well.
Darauf hoffen wir natürlich alle, genauso wie darauf, dass das Comeback auch gelingen wird nach dieser ziemlich langen Pause. Da war es ja sicherlich nicht einfach zurückzukommen, oder?
Look, I know it's more on the rare side for almost a 40-year-old to come back after a year being out. And I was surprised how long it took, but I took a decision quite early with the team that I wanted to take the time, no rush to get back onto the tour. Important is that I'm injury-free, pain-free, and I can actually enjoy myself out there on tour. So we'll see how it goes now. I'm curious myself to find out.
Das sind so die Erwartungen von Federer generell, was die Rückkehr auf die Tour betrifft, aber speziell bei diesem Turnier in Doha, was erwartet er denn da von sich?
However this tournament will play out, I will be happy leaving the court because I know I played a tournament again. So expectations are really low, but I hope I can surprise myself and maybe others. I know that people will think that you know, the measuring stick will only be titles and trophies and finals and semis, and I'm happy people think of me that way. But honestly, the expectations are in a completely different place for me.
Hat Roger Federer denn auch Bedenken, vielleicht Sorgen, was seine Gesundheit anbelangen könnte, speziell was das Knie betrifft?
That's the only really concern I have, is just to make, is the knee going to hold up, you know, as of now, I'm not sure. I did everything I possibly could, so clearly I'm confident, otherwise I wouldn't put myself in this position this week here in Doha, but a lot to look forward to and some uncertainty, which is normal once you've been out for so long, like I have been right now.
Also gilt es erstmal wieder, die Unsicherheiten abzulegen, sich langsam auch an den Wettkampf zu gewöhnen, den Rost abzuschütteln. Federer kennt seinen Körper ja nun besser als jeder andere. Was glaubt er denn, wann er wieder so richtig wird mitmischen können?
It's still building up to being stronger, better, fitter, faster and all that stuff. So I hope then by Wimbledon I'm going to be 100% and from then on then the season really starts for me.
Antworten von Roger Federer, die uns die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID bereitgestellt haben. Danke dafür. Aber wie sieht unser Tennisexperte Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast denn die Rückkehr von Roger Federer? Wie schätzt er das ein? Andreas, was traust du ihm zu? Wird die Rückkehr gelingen?
Es Roger Federer nicht zuzutrauen, wäre eigentlich das Falscheste, was man machen könnte. 2017, als er nach längerer Verletzungspause wieder auf die Tour zurückkam, hatte er gleich die Australian Open gewonnen. Er ist jetzt allerdings nicht jünger geworden. Er ist 40 Jahre alt. Und ob das Comeback jetzt nochmal in der Form gelingen kann, dass er vielleicht nochmal einen Grand-Slam-Titel holt, dass er vielleicht dann auch sein Olympiagold holt, was er ja in diesem Jahr dann gerne haben möchte, das bleibt die Frage und das bleibt und das steht auch zu bezweifeln, weil die beiden OPs im letzten Jahr, die scheinen dann doch größerer Natur gewesen zu sein. Und er hat sich ja geäußert, dass er froh ist, überhaupt wieder spielen zu können, beziehungsweise dass die Schmerzen im Knie unter Kontrolle sind. Ich traue ihm alles zu, man muss ihm alles zutrauen, nach dieser Karriere muss man ihm alles zutrauen. Ich zweifle aber, ob er dann wirklich dann auch in dieser Form und in dieser Art und Weise, dass er wieder konkurrenzfähig ist, auch mit jemandem wie Novak Djokovic oder mit den Jungen, mit Stefanos Tsitsipas, mit Dominic Thiem oder auch Rafael Nadal, das bezweifle ich im Moment ein wenig.
Kehrt Federer denn Vollzeit auf die Tour zurück? Wie sehen da überhaupt seine Turnierpläne jetzt aus?
Federer wird wohl nicht mehr Vollzeit auf die Tour zurückkehren. Er hat jetzt überlegt, ob er erst Doha spielt, dann vielleicht noch Dubai. Da kommt es ein bisschen drauf an, ob das Knie hält und ob die Matches seiner Meinung nach erfolgreich sind. Und danach wird er erstmal wieder einen 4- bis 6-wöchigen Trainingsblock einlegen. Er wird 2021 sehr viel auf seine beiden Hauptziele ausrichten, auf Wimbledon beziehungsweise auf das Olympische Tennisturnier, sollten diese beiden Turniere stattfinden. Ich gehe davon aus, dass Wimbledon auf jeden Fall stattfinden wird, was Olympia angeht. Da sind wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig sicher. Aber er wird auf jeden Fall keinen Terminplan mehr haben, wo er mehrere kleinere Turniere spielen wird. Roger Federer braucht das nicht mehr, er muss es nicht mehr, es wird ihm nicht mehr vorgegeben. Von daher gehe ich davon aus, dass er sich wirklich nur noch auf die ganz großen Highlights konzentriert. Wie gesagt, jetzt Doha, dann vielleicht Dubai. Miami wird auf gar keinen Fall spielen und danach wird er erstmal 4 bis 6 Wochen, also nach Dubai wird er 4 bis 6 Wochen trainieren und dann mal gucken, ob er vielleicht die French Open spielt, aber auch daran zweifle ich momentan.
Und jetzt speziell in Doha, da ist natürlich viel Glaskugel dabei, weil selbstverständlich nicht klar ist, wie fit er tatsächlich wieder ist. Aber wie schätzt du zumindest seine Auslosung ein?
Ja, in einem normalen Jahr würde man sagen, okay, das ist eine Auslosung, bei der er auf jeden Fall der Favorit ist. Er ist hier an einen 2 gesetzt bei diesem Turnier. Dominic Thiem ist an 1 gesetzt und er wird in der ersten Runde auf den Sieger aus der Partie Jeremy Chardy gegen Dan Evans treffen. Gegen Dan Evans hat er 20 Trainingssätze in den letzten Wochen gespielt. Also der weiß ganz genau, wie Dan Evans drauf ist. Und auch da ist er Favorit natürlich in einem normalen Jahr. Aber auch hier muss man so ein bisschen drauf achten, wie gut kann er zurückkommen. Es sieht immer leicht aus bei ihm, wenn er Tennis spielt. Aber hat er diese Matchhärte schon? Hat er diese Möglichkeiten schon, Breakbälle abzuwehren, dass er diese Nervosität dann auch vor Breakbällen dann ablegen kann? Sollte er in seiner ersten Runde gegen Chardy oder Evans gewinnen, dann würde er in der zweiten Runde eventuell dann auf Nicolas Basilashvili warten. Vielleicht dann eventuell David Goffin oder Denis Shapovalov. Das sind so die nächsten Gegner für ihn. Das ist alles im Moment noch nicht so richtig absehbar für ihn. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob er durchspielen kann. Aber für die erste Runde ist es schon relativ tricky nach einem Comeback.
Danke an Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert Deutschlands besten Tennis-Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl und seid immer bestens informiert.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben ein paar Tipps für euch. Es ist einiges los, muss man sagen.
Ja, vor allen Dingen ganz viel Fußball. Champions League, Achtelfinalrückspiele stehen ja noch an. Juve gegen Porto zum Beispiel. Das Hinspiel, das hatte Porto mit 2:1 gewonnen. Juve also ein ganz wichtiges Auswärtstor erstmal erzielt. Und jetzt müssen sie natürlich zu Hause noch vorbeiziehen. Und dann spielt ja auch noch der BVB zu Hause gegen Sevilla. Die haben 3:2 das Hinspiel gewonnen in Sevilla, also leichter Vorteil für den BVB. Selbst eine knappe Niederlage zu Hause mit maximal 2 Gegentoren und einem Torunterschied würde den Dortmunders fürs Weiterkommen reichen.
Na, hoffentlich rempelt die da keiner im Mittelfeld an.
Oh Gott,
ich
Gott.
Bin gespannt. Gucken wir auf die deutsche Eishockeyliga, den 25. Spieltag. Die Düsseldorfer Iggy empfängt die Fishtown Penguins und die Nürnberg Ice Tigers die Augsburger Panther.
Ja, BBL haben wir auch noch. 8. Spieltag, da wird das Spiel Braunschweig gegen die Bayern nachgeholt. Die kommen ja mit stolz geschwellter Brust jetzt als Euroleague-Stammkraft sozusagen. Und vom 18. Spieltag, Mitteldeutscher BC gegen Würzburg.
Und wir haben noch den 20. Spieltag, Alba Berlin gegen die EWE Baskets aus Oldenburg, das ist das Spitzenspiel, 2. gegen 4. und die MHP-Riesen Ludwigsburg, der Tabellenführer, gegen die Niners aus Chemnitz.
Also jede Menge Basketball und jede Menge Sport insgesamt, von bis, mal gucken, was sich da aufdrängt, morgen dann wieder bei uns bei Stand jetzt.
Also von, das kann ich sagen, ne? Ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da. Bis, ja garantiert bis zum nächsten Tag 7.07 Uhr, denn dann gibt es eine neue Folge. Aber bis dahin abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, gebt uns gerne bei iTunes Sterne. Vor allen Dingen hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ja, wir nennen das ja gerne Sport für die Ohren rund um die Uhr. Den gibt es nämlich bei uns und könnt ihr euch dann auch reinziehen. Ganze Zeit, bis wir uns wieder hören. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.